Also ich muss schon sagen, die Amerikaner sind immer wieder für Überraschungen gut. Zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Fernsehdebatte aufzugleisen. ABC, dieser traditionelle Fernsehsender, der hat das so richtig reduziert gemacht. Keine pompöse Musik, keine Zuschauer. Man hört sogar die Klimaanlage im Raum. Fast schon intim. Mir kommt irgendwie ein Kammerspiel in den Sinn. Und das alles für das allererste Aufeinandertreffen von Donald Trump und Kamala Harris. Die haben sich noch nie persönlich getroffen. Und dann werden sie am Dienstagabend vom Moderator David Muir auf die Bühne gebeten.
So let's now welcome the candidates to the stage. Vice President Kamala Harris and President Donald Trump.
Ja, und dann passiert etwas richtig Interessantes. Kamala Harris betritt die Bühne, sie zögert kurz und dann geht sie über die ganze Bühne zu Donald Trump, streckt ihm die Hand hin und stellt sich vor.
Kamala Harris, let's have a good debate.
Nice to see you, have fun.
Thank you.
Sie eröffnet sozusagen das Spiel und Donald Trump kann nur reagieren, er kann nur ihre Hand nehmen und schütteln. Und so lief es eigentlich den ganzen Abend lang. Es war Trumps 7. Präsidentschaftsdebatte. Niemand hat so viel Übung in dieser Disziplin und ich kann sagen, ich habe Trump noch nie so defensiv gesehen.
Das ist Amerika entscheidet, der USA-Podcast der NZZ. Und heute sprechen wir über das bis jetzt wichtigste Ereignis in diesem Wahlkampf zwischen Kamala Harris und Donald Trump, die TV-Debatte. Und in aller Herrgottsfrühe aufgestanden ist unsere USA-Redaktorin Isabel Jacobi. Nochmals hallo.
Hallo, David.
Mein Name David Vogel. Und bevor wir auf diesen Fernsehabend schauen, möchte ich noch einen ganz klitzekleinen Schlenker machen. Das letzte Mal, als du bei uns warst, bei der Premiere unseres Podcasts, da herrschte ja eine unglaubliche Euphorie rund um Kamala Harris. Und wir haben von diesem Momentum gesprochen. Was ist aus diesem Momentum geworden?
Ja, die Euphorie ist etwas verflogen. Der Brat-Sommer von Kamala Harris ist vorüber. Der Herbst hat begonnen. In den Umfragen hat sie zwar aufgeholt und Trump sogar überholt in den nationalen Umfragen, aber so gut sind die Zahlen jetzt auch wieder nicht, dass sie sich eines Sieges sicher sein könnte. Harris ist für viele unabhängige Wähler und Wählerinnen einfach schlicht zu unbekannt. Viele Wähler, Wählerinnen sind Trump gegenüber skeptisch, aber sie sind sich auch nicht sicher, was mit Kamala Harris jetzt im Weißen Haus zu erwarten wäre. Und deswegen war dieses Duell enorm wichtig für Kamala Harris. Alle Augen waren auf sie gerichtet. Trump kennt man schon.
Also enormer Druck auf sie.
Ja, genau.
I want to begin tonight with the issue that voters repeatedly say is their number one issue, and that is the economy and the cost of living in this country.
Und der Moderator, der fackelt ja nicht lange, der kommt gleich auf das Sorgenkind Nummer 1 zu sprechen, die Wirtschaft. Und er fragt die Vizepräsidentin, die ja in den letzten 4 Jahren Teil der Biden-Administration war,
Do you believe Americans are better off than they were 4 years ago?
Geht es den Menschen jetzt besser als vor 4 Jahren? Starke Frage.
So, I was raised as a middle-class kid.
Starke Frage, aber Kamala Harris hat sie nicht direkt beantwortet. Sie hatte einen recht schwierigen Einstieg in die Debatte. Sie wirkte nervös. Ja, sie schien einen Schub von Lampenfieber zu haben.
I believe in the ambition, the aspirations, the dreams of the American people.
Sie redete in ihrer Antwort zuerst über ihre Herkunft, ihre Mittelklasse-Herkunft und was sie alles Gutes für die amerikanischen Familien tun will. Und dabei verhaspelte sie sich auch.
We know that we have a shortage of homes and housing, and the cost of housing is too expensive for far too many people. We know that young families need support.
Das wirkte alles ein bisschen einstudiert und sie hatte einen trockenen Mund. Trump hingegen war souverän.
Look, we have inflation like very few people have
ever seen before, probably the worst in our nation's history.
Er bringt wirklich die Inflation auf den Punkt für einfache Zuschauer.
People can't go out and buy cereal or bacon or eggs or anything else.
Der redet zum Beispiel davon, dass die Leute halt einfach wirklich leiden, dass sie sich Eier und Speck nicht mehr kaufen können und dass er, Trump, wieder solides Geld in ihre Portemonnaies bringen würde und dass alle davon profitieren würden, wenn er gewählt wird.
The polls say 80 and 85 and even 90% that the Trump economy was great, that their economy was terrible.
Also beim Thema Wirtschaft merkt man ihm einfach sein Selbstvertrauen auch an. Da weiß er, die Leute glauben ihm, wenn er von Wirtschaft spricht, da spricht der Immobilien-Tycoon, der etwas davon versteht.
Das ist so. Man muss aber sagen, dass von diesem Punkt an in der Debatte es für Trump eigentlich nur noch abwärts ging. An diesem Abend hat Harris einen Punktesieg eingefahren, denn sie brillierte taktisch.
Wie hat sie denn das geschafft?
Ja, sie war zuerst einmal einfach sehr, sehr gut vorbereitet, zum Beispiel beim Thema Abtreibung.
The government and Donald Trump certainly should not be telling a woman what to do with her body.
Sie konnte plastisch erzählen, was die Abtreibungsverbote für Frauen in konservativen Teilstaaten wirklich bedeutet, wo ja Abtreibungen sogar im Fall von Inzest und Vergewaltigung teilweise strafbar sind. Da konnte sie einfach thematisch aus dem Vollen schöpfen.
A 12 or 13-year-old survivor of incest being forced to carry a pregnancy to term? They don't want that.
Trump dagegen, der lobte sich selbst für die politischen Schachzüge, für die Ernennung der konservativen Richter im Supreme Court, der diese Abtreibungsverbote überhaupt möglich machte.
This is an issue that's torn our country apart for 52 years. And through the six Supreme Court justices, we were able to do that.
Er wirkte nicht, ja, er kam in eine schwierige Situation, weil sie dagegen so genau eigentlich vom Leid der einfachen Bürgerinnen erzählen konnte. Trump behauptete dann etwas in der Defensive, dass die Demokraten sogar Frischgeborene exekutieren.
And her vice presidential pick says abortion in the ninth month is absolutely fine. He also says execution after birth. It's execution, no longer abortion.
Das ist etwas, das behauptet wird von den Abtreibungsgegnern, was aber eine Falschinformation ist. Und die Moderatoren von ABC haben diese Falschinformation auch sofort deklariert.
There is no state in this country where it is legal to kill a baby after it's born. Madam Vice President, I want to get your response to President Trump.
Well, as I said, you're going to hear a bunch of lies, and that's not actually.
Kamala Harris war nicht nur sehr gut vorbereitet, sondern sie war auch psychologisch sehr geschickt und schaffte es, Trump zu provozieren und zu irritieren, ja sogar aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Wie hat sie das gemacht?
Es gab einen ganz bestimmten Moment nach fast 30 Minuten in der Debatte, da legte Harris Trump eine Falle. Aha. Und es lohnt sich da, diesen Moment genauer anzuschauen.
Dann lass uns das mal machen. Minute 30 ungefähr.
We're going to turn now to immigration and border security. We know it's an issue that's important.
Es geht um das Thema Migration und das ist ja eigentlich ein schwieriges Thema für Kamala Harris.
We know that illegal border crossings reached a record high in the Biden administration.
Und da muss man vielleicht eine kleine Klammerbemerkung machen. Als Vizepräsidentin war sie ja auch verantwortlich für die Migration.
Genau, sie war mitverantwortlich und ist natürlich ein Teil der Biden-Regierung. Sie ist die Vizepräsidentin.
And would you have done anything differently?
Die Frage der Moderation lautet, warum hat die Biden-Regierung so lange gezögert, um etwas gegen die steigende Migration zu unternehmen und was denn Harris zu tun gedenkt?
So I'm the only person on this stage who has prosecuted transnational criminal organizations for the trafficking of guns, drugs and human beings.
Also Kamala Harris antwortet darauf nur ganz kurz. Also sie verweist auf ihre Erfahrung als Strafverfolgerin in Kalifornien, markiert also Stärke, aber dann schwenkt sie sofort auf Trump.
And I'm going to actually do something really unusual and I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's rallies. Because it's a really interesting thing to watch.
An seinen Rallies zum Beispiel erzähle er wirres Zeug wie vom fiktiven Massenmörder Hannibal Lecter und Windmühlen und das tut er tatsächlich.
He talks about fictional characters like Hannibal Lecter And what you will also notice is that people start leaving his rallies early, out of exhaustion and boredom.
Und das, sagt Harris, langweile die Leute ja schon lange und die Mengen an seinen Rallies werde immer dünner.
Oha. Ja. Also den Entertainer Trump zu sagen, er sei ein Langweiler.
Ja, genau. Harris weiß ganz genau, wo ansetzen bei Trump. Er hat ja bekanntlich eine Obsession für die Größe seines Publikums.
Das ist ihm wichtig.
Ja, das ist ihm sehr, sehr wichtig. Das hat sich schon ein paar Mal gezeigt. Man erinnere sich schon an seine Inauguration. Das war damals das große Thema. Genau. Und Trump, weil er Trump ist, schluckt den Köder und er beginnt zurückzugeben. Und zwar ziemlich wirr.
People don't leave my rallies. We have the biggest rallies, the most incredible rallies in the history of politics.
Er sagt Harris, die karre ihr Publikum ja in Bussen heran. Das Land sei sowieso am Ende und ja, Migranten würden amerikanische Hauskatzen essen, erzählt er dann plötzlich.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening.
Und schließlich beendet er diesen kleinen Ausbruch mit der Feststellung, Kamala Harris werde das Land zu einem zweiten Venezuela machen, aber auf Steroiden.
We'll end up being Venezuela on steroids.
Was auffällt jetzt, wo ich die Szene sehe, Harris lehnt sich zurück und lächelt.
Ja. Also sie hat da wirklich einen erfolgreichen Moment, weil sie kann nicht nur von einer ihrer größten politischen Schwächen ablenken, sondern sie kann Trump dazu bringen, sich von seiner schlimmsten Seite zu zeigen. Er zeigt seinen Narzissmus und er zeigt seinen Hang zu Verschwörungstheorien.
Und das ist ja wirklich erstaunlich, weil wir haben ja tagelang vor dieser Fernsehdebatte ja darüber gesprochen, wir haben auch darüber geschrieben. Da wurde beschrieben, wie gerade die Berater von Trump ihn inständig darum gebeten haben sollen, bitte, bitte bleib bei den Fakten, gebe dich sachlich, flipp nicht aus, bleib leise. Und er hat sich aber dafür entschieden, lieber provozierend und aufbrausend zu sein, wie seine Fans ihn lieben und nicht wie seine Berater ihn haben möchten.
Ich glaube nicht, dass das eine bewusste Entscheidung war. Das war ein Reflex.
Okay.
Also seine Berater haben ganz sicher ihn, also das weiß man auch, ihm gesagt, bleib bei der Politik, bleib bei der Migration, der Inflation, bleib bei all den Schwächen der beiden Regierungen. Aber eben, Trumps Reflexe sind stärker als die taktische Vernunft. Und das wusste Harris an diesem Abend wiederholt zu nützen. Trump wurde immer bizarrer und verhedderte sich in seine Geschichten über Wahlbetrug und der Justizverfolgung und ja, er sprach auch über das Attentat, das auf ihn ausgeübt wurde. Er sagte, er habe eine Kugel abgefangen, also so ein Märtyrerbild. Man kann sagen, er hatte einen paranoiden Schub vor laufender Kamera.
Also kein guter Abend für ihn. Gab es denn gar keine guten Momente für ihn? Also du hast ja ganz am Anfang
gemeint. Doch,
Punktesieg gesprochen?
Nein, also wir haben ja schon über die Wirtschaftspolitik gesprochen. Da konnte er punkten und auch in der Energiepolitik konnte er ja den Kurs zu einer schnellen grünen Energieproduktion doch ja kritisieren und hinterfragen und als naiv bezeichnen. Und er kritisierte auch die Außenpolitik der Biden-Harris-Regierung. Zum Beispiel prangerte er die chaotischen Umstände des Rückzugs aus Afghanistan an. Und er machte auch Joe Biden und Kamala Harris für den Angriff Russlands auf die Ukraine verantwortlich. Sie hätten im Vorfeld nicht die richtigen Worte gefunden, um Putin zu stoppen. Und er hätte das natürlich gekonnt.
Das sind ja, da kann man darüber diskutieren, aber zumindest sind das Achillesfersen der beiden Administration.
Ja, also das war eine gut geführte politische Debatte. Trump konnte punkten, aber dann stand er sich auch wieder selber im Weg, weil er dann plötzlich den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban einen großartigen Staatsmann nennt, a great statesman, und fast bewundernd wirkt.
Viktor Orban, one of the most respected men, they call him a strong man, he's a tough person. Smart.
Ja, und das ist für einen Ex-Präsidenten der USA irgendwie unangemessen. Ja, auch ja, Trump bleibt Trump und er steht sich manchmal im Weg.
Viktor Orban said it. He said the most respected, most feared person is Donald Trump.
Und in diesem Quote, das wir da gerade hören, er spricht von sich in der dritten Person. Das ist immer gefährlich bei Leuten, die von sich in der dritten Person sprechen. Also wir haben 90 Minuten lang die beiden jetzt gesehen, wie die aufeinander getroffen sind. Und ich denke, man kann schon sagen, Kamala Harris hat bewiesen zumindest, dass sie diesen immensen Erwartungsdruck, der ja im Vorfeld entstanden ist, dass sie dem zumindest standhalten kann.
Ja, sie konnte mehr beweisen als das. Sie konnte beweisen, dass sie Trump an der Nase herumführen kann. Und Trump ist ein enorm starker Gegner mit viel Erfahrung. Und an ihm haben sich schon viele Gegner die Zähne ausgebissen. Das heißt, Harris geht gestärkt in die nächste Phase des Wahlkampfs. Und laut Umfragen kurz nach der Debatte findet auch tatsächlich eine Mehrheit des Publikums, Kamala Harris habe die Debatte gewonnen.
Heißt das? Sie gewinnt?
Ja, was heißt das? Ja, natürlich nicht. Also der Erfolg hilft ihr. Sie hat ihn auch dringend gebraucht, weil, wie gesagt, sie ist erst seit kurzem Kandidatin. Das Land kennt sie nicht sehr gut. Und ja, der Wahlkampf verlagert sich jetzt in die Teilstaaten, insbesondere in die Swing States und dort in die hintersten Ecken zum Teil der Swing States. Und da ist das Rennen knapp. Die Lager sind zementiert. Trump hat zwar schlechter performt, aber seine Fans lieben ihn trotzdem.
Taylor Swift hat sich ja noch gemeldet. Von der haben wir noch gar nicht gesprochen.
Ja, das ist eine tolle Sache für das Harris-Lager. Darauf haben sie gehofft. Und das haben sie jetzt erhalten.
Von unmittelbar nach dieser Debatte. Ne?
Kamala Harris unterstützt. Ja, das hat sie so getimt. Spontan oder nicht, das weiß man nicht.
Zum Schluss, ich möchte noch eine andere Frau ansprechen, Hillary Clinton. 2016, sie stand ja damals auch Donald Trump gegenüber und hat ganz ähnlich wie Kamala Harris die Debatten gewonnen, die Fernsehdebatten, und am Ende eben bekanntlich dann doch verloren.
Ja, das sagte man damals, aber damals war man auch sehr blauäugig und hat Donald Trump politisch stark unterschätzt. Aber ja, das Bild, das sich in den Umfragen im Moment abgibt, ist so, dass es 2016 ähnelt. Kamala Harris leicht im Vorsprung, wobei eigentlich ist es noch eine Pattsituation. Hillary Clinton war damals etwas mehr im Vorsprung. Und ja, da wissen wir, wie es ausgegangen ist. Also wir werden sehen, der Wahlkampf, der beginnt ja eigentlich erst jetzt, aber es war ein guter Start für Kamala Harris.
Dann sind wir ja gespannt, liebe Isabel, du wirst ja für uns das weiterverfolgen, auch in den USA selber, da gehst du ja ausgerechnet.
Ich fliege nach Pennsylvania, weil dort wird es ganz, ganz spannend.
Und wir werden dann von dort aus miteinander widersprechen.
Super, freue mich.
Ich auch. Vielen Dank.
Tschüss.
Das war Amerika entscheidet, der USA-Podcast der NZZ. Produziert hat diese Folge Alice Grosjean, mein Name David Vogel, und die nächste Folge gibt's wie immer am kommenden Mittwoch. Au revoir.